Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Data Express, Episode 66. Data Express ist ein Podcast von Data Disrupted, in dem Kerstin, moi und Wolfgang über Neuigkeiten aus der Welt der Enterprise-IT und Infrastruktur reden. Heute ist Sonntag, der 7. Juni 2026. Wir haben wieder die IT-News für euch gelesen und interessante technologische Entwicklungen rausgepickt. Eine davon ist Optical Circuit Switching, OCS. Ganz, ganz brandheiß diskutiert in den Medien, zumindest denen, die wir lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Herr Stief weiß, was es ist und erzählt euch was dazu. Hallo, Herr Stief.
Hallo, hallo. Es wird alles optisch, weil optisch ist viel schneller, viel einfacher und überhaupt. Ja, einfacher vielleicht nicht als Strom. Also.
Braucht das nicht auch Strom?
Ja, aber weniger. Die Motivation dahinter ist, dass du eben in Hochgeschwindigkeitsnetzen, wie wir sie mittlerweile haben, in diesem ganzen KI-Clusterzeug, da diese vielen, vielen GPUs, die müssen miteinander reden, die müssen miteinander schnell reden und deswegen gibt es eben entsprechende Highspeed-Netze. Wir sind also bei 100 Gigabit, 400 Gigabit Ethernet momentan. Und damit du aber quasi das Ethernet betreiben kannst und switchen kannst, wird immer du gehst quasi aus dem Rechner raus und wandelst das elektrische Signal in was Optisches um, das da auf Glasfaser dann transportiert wird zum Switchen. Im Switch kommt es alles optisch an, wird wieder nach elektrisch gewandelt, im Switch drin weiterverarbeitet, geht dann wieder zum nächsten Rechner raus, über einen Kanal, wird wieder auf optisch gewandelt und geht wieder auf Glasfaser raus. Und diese Wandlung kostet erstens Zeit und zweitens Strom. Und das möchte man beides vermeiden. Wir wissen selber, dass diese Rechenzentren alle Strom brauchen wie blöde. Bei einem Port ist es egal, aber wir reden da irgendwie von Tausenden von Ports. Und dann ist es irgendwann schon mal so, wo man sagt, das macht tatsächlich was aus. Und das ist die Idee, dass man eben versucht, Wege zu finden, diese Wandlung von optisch nach elektrisch nach optisch zu unterbinden, bleiben zu lassen.
Das geht ja noch viel weiter. Also es ist ja nicht nur die Kommunikation zwischen Server, Switch, Storage, zurück zum Switch, wieder in den Server rein, sondern das ist ja auch innerhalb eines Servers, das soll ja auch alles optisch werden, auch da findet noch eine ganze Menge Wandlung statt und das Ziel, so wie ich das verstanden habe, soll ja wohl sein, dass innerhalb die Verbindungen zum Beispiel in einer CPU auch alle optisch werden. Also sprich von der CPU zur Memory.
Das ist ja erstmal Stand heute überhaupt noch nirgends optisch. Da hast du sowieso alles elektrisch. Das ist Halbleiter und dann hast du elektrische Kontaktierung nach draußen. Da ist ja noch nirgends Optik im Spiel. Das ist dann irgendwann mal vielleicht denkbar, weil es dann natürlich nochmal schneller geht. Du hast schnellere Übertragungsmöglichkeiten.
Gibt es nicht schon die ersten optischen Prozessoren?
Ja, gibt's. Kommen wir später noch dazu. Aber die spielen keine noch so wirklich große Rolle. Ich habe schon, wie ich studiert habe, da hat einer meiner Professoren schon in den Freisemestern, also ich habe studiert in Anfang der 90er, Mitte der 90er, da hat er schon in den Freisemestern an optischen damals noch an optischen quasi Digitalschaltgliedern geforscht. Das ist noch weit weg von CPUs, aber natürlich brauchst du sowas auf dem Weg zu optischen CPUs. Also das gibt es schon sehr lange, aber ist nicht ganz so einfach.
Okay, bleiben wir erstmal bei den Switches.
Also Optical Circuit Switching ist ein Subprojekt im Open Compute Project, also ist quasi dort angesiedelt, weil natürlich dort sind die ganzen großen Hyperscaler mit drin und die ganzen großen AI-Leute. Firmen, die sind die treibende Kraft dahinter. Und da gibt es jetzt, das ist so ein Überbegriff eigentlich, ein Sammelsurium von verschiedenen Begriffen. Am Ende möchtest du halt immer irgendwie Datenpakete, die optisch ankommen, auch optisch weiterleiten. Das kann man machen über einen Robotermechanismus, das ist ja so eine ganz stumpfe Art, wo tatsächlich im Grunde optische Kabel passend gepatcht werden von einem Automaten. Das ist noch kein Paket-Switchen, weil das viel zu langsam ist. Du sagst jetzt mache ich die Verbindung und dann fährt der Roboter hin und stöpselt die und 3 Tage später brauchst du eine andere Verbindung. Dann fährt der Roboter woanders hin und stöpselt die andere Verbindung. Das ist ja auch schon Optical. Das ist ein optisches Circuit-Switching.
Moment, sind wir jetzt wieder bei Vermittlungsstationen mit dem Fräulein vom Amt?
Im Grunde ja.
Roboter?
Im Grunde ja.
Warum will ich Verbindungen umstöpseln am Switch? Also ich weiß, dass der D-Kick solche Roboter einsetzt.
Weil du vielleicht deinen KI-Cluster umkonfigurieren möchtest zwischen irgendwelchen leeren Zyklen.
Wie oft kommt das vor am Tag?
Ja, nicht so häufig, deswegen ist es ja auch, sonst wäre das gar nicht sinnvoll. Wenn du irgendwie alle 10 Minuten umstöpseln müsstest, das ist halt ein Quatsch, dann wäre so ein Roboter viel zu langsam. Aber die Dinger gibt's halt. Also das ist eins der Spielarten. Das wird in einem Switch wird das wirklich der Fall sein. Da ist sowas nicht drin. Da fährt kein Zahnrädchen, um irgendwelche Glasfasern zu koppeln.
Also, Entschuldigung, ich habe das bisher wirklich in einem völlig anderen Kontext immer gesehen.
Ja, ja, ja.
Also wie gesagt, ich weiß, dass der Dekux sowas benutzt, ja. Aber die stöpseln auch wirklich sehr, sehr viele Verbindungen jeden Tag
dort
neu.
Dort kommen sie auch vorstellen, in irgendeinem so einem dicken Core-Switch, dass du vielleicht irgendwelche Clusterteile abklemmen möchtest oder anders verschalten möchtest oder so. Also den Anwendungsfall sehe ich schon, aber das ist was heute irgendwie, weiß ich nicht, zweimal die Woche vorkommen, wenn überhaupt so oft.
Was hat jetzt dieser Roboter mit Circuit Switching?
Naja, es ist ein optischer Schaltkreis. Eine optische Verbindung. Denk an MPLS von ganz früher.
Ja.
Da hast du ja auch Verbindungen geschaltet. Das ist ja keine Paketvermittlung. Da hast du virtuelle Verbindungen geschaltet. Und dann hat ein Kunde, der hat dann quasi die beiden Enden von einem virtuellen Kabel gehabt.
Oh Gott, ihr habt jetzt gerade meine Zehennägel runterfallen hören, oder? Entschuldigung, MPLS, so wie ich es kannte, war ja einfach nur eine viel dynamischere und andere Form eines privaten
Oder denk in ATM, da gibt es auch Virtual Private Connections und das ist genau, das passiert virtuell. Aber du hast eine Verbindung, wo dazwischen sozusagen nichts mehr passieren kann. Da werden nicht Pakete unterschiedlich geroutet, wie es bei IP der Fall ist. Mal links und mal rechts rum. Das passiert dort nicht, weil da wird die Verbindung wird zu Beginn aufgebaut und bleibt dann die ganze Zeit über so bestehen.
Ja, das ist der Sinn eines VPNs.
Ja, aber nicht von IPv4, V6, whatever, also nicht von IP. Bei IP hast du prinzipiell Paketrouting. Da kann es passieren, dass jedes Paket einen anderen Weg nimmt, auf dem Weg vom Sender zum Empfänger.
Das kann dir auch in einem MPLS-Netzwerk, glaube ich, passieren.
Aber nicht bei einer virtuellen Private Connection.
Ja, was hat das jetzt mit dem optischen Ding zu tun?
Das ist eine Verbindung. Eine Datenverbindung von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt. Und wir waren gerade bei dem Robotermechanismus, der einfach diese Verbindung stöpselt.
Ja.
Das ist ein Circuit-Switching. Das ist kein Paket-Switching, sondern ein Circuit-Switching.
Aha. Das hat jetzt noch gar nichts mit den Daten zu tun, sondern einfach mit den Kabeln zu verlegen?
Wir sind bei der, es ist ja ein Circuit-Switching, wir sind bei der Verbindung.
Ach du meine Güte.
So, die nächste Option, Technik, und das ist die wahrscheinlich, was du dann eher meinst, wo es hingeht. Das ist MEMS, das sind Microelectrical Mechanical Systems, also im Prinzip winzige Spiegelchen.
Ich war wirklich in einem völlig anderen Film, weil ich mich nämlich auch gerade mit optischen Dingen beschäftige. Und da geht es aber wirklich darum, dass die einzelnen Cores in der CPU demnächst mit dem Memory halt optisch reden. Aber natürlich brauchen die auch Circuits, optische. Ja. Dann, okay. Also wir sind bei Kabeln.
Bei optischen Verbindungen. Zwischen Sender und Empfänger. Ja,
Kabel,
ich sag ja,
physische.
Die Motivation ist, dass du bei Ethernet, da gehst du elektrisch aus dem Server raus, dann wandelst du mal auf Optik, dann gehst du zu einem Switch. Im Switch wird wieder aus der Optik was Elektrisches gemacht, im Switch verarbeitet und dann geht es aus dem Switch raus zum nächsten Hop und dann wird es wieder vom Elektrischen ins Optische umgewandelt. Und diese ständige Umwandlung möchtest du dir sparen.
Ich möchte mich entschuldigen, dass wir jetzt gerade in einen Explore abdriften, aber ich...
Nein, es bleibt jetzt so.
Ich muss das kurz verstehen und ich denke, ihr auch. Also, wir reden über Glasfaserkabel.
Ja, optisch.
Die gesteckt werden von A nach B. Was ist jetzt daran das Neue?
Am Glasfaserkabel noch nichts. Aber daran, dass du zwischendrin keinen Strom mehr, keine Wandlung mehr brauchst in was Elektrisches zum Weiterverarbeiten.
Wo?
Ja, im Core-Switch zum Beispiel. Ein Core-Switch, ein Core-Switch ist dazu da, Pakete, die irgendwie einkommen, zu nehmen und woanders hin auszugeben.
Das ist gut. Also an einem Core-Switch kommt eine Glasfaser an, dann wird sie geändert in was Elektrisches, weil in diesem
Ding brauchst du elektrische Signale, um dann durch Routing-Tabellen durch, in den CPUs rein und raus und den ganzen Kram.
Und dann kommt am anderen Ende wieder Glasfaser raus, was dann zu dem anderen Device geht.
Dann fällt wieder Licht raus als Glasfaser, genau.
Whatever, okay. So, und Optical Circuit Switching bedeutet jetzt, dass ich diese Umwandlung in dem Core-Switch nicht mehr brauche. Der Core-Switch wird optisch.
Löst die vom Core-Switch. Du hast einfach...
Der Switch wird optisch.
Die Geräte zwischendrin werden tendenziell optisch, ja.
Minus V?
Ja, da sind wir gerade dabei.
Ich bitte
also
darum.
Das eine wäre eben, dass du wirklich mit so einem Roboter Glasfaserverbindungen stöpselst, was sehr langsam ist, aber das gehört mit dazu. Das ist auch aus meiner Sicht nur eine Spezialanwendung und ein Randeffekt, aber das gehört mit dazu und das ist in dieser Projektgruppe auch mit besprochen. Interessanter wird es bei diesen MEMS, Micro-Electro-Mechanical Systems. Das ist quasi, stell dir eine Platte vor mit ganz vielen kleinen Spiegelchen drauf und die Spiegelchen, die kannst du über ein Spannungsanlegen quasi kippen, wie so eine Lasershow. Das ist quasi eine Lasershow in der Box, so ganz winzige. Und damit kannst du natürlich dann quasi von außen gesteuert über Spannung die Spiegelchen so passend kippen, dass die richtigen Verbindungen zustande kommen, von Eingang zu Ausgang.
Aha.
Dann geht quasi der Laserstrahl, der durch die Glasfaser ankommt, in den Switch hinein, wird auf so einem winzigen Spiegelchen umgelenkt zu dem Port, wo er wieder raus muss.
Innen drin, ohne dass ich die Kabel umstecken muss.
Genau.
Aber ich hab Fragen, aber das ist egal, lass uns weitermachen.
Dann gibt es einen anderen Ansatz, nicht mit Spiegel, sondern mit einem Flüssigkristall. Flüssigkristalle kannst du durch elektrische Spannung auch in ihre Lichtdurchlässigkeit beeinflussen. Das heißt, du kannst im Grunde einen optischen Pfad zumachen, dass kein Licht durchgeht, oder du kannst ihn aufmachen, dass Licht durchgeht. Das geht über Polarisation und ich komme eben bei so einem LC, bei so einem
Lichtkristall. Wir sind ja immer noch bei Daten, die irgendwie über diese Glasfaserkabel geroutet werden.
Wir sind bei Licht.
Ja, egal.
Layer 1.
Ja, aber trotzdem fließen da irgendwann Daten drüber. Und ich will, ich meine jetzt mal einfach so ein Kabel umzurouten oder so ein Kabel anders zu verknüpfen, ist ja erstmal total witzlos, wenn ich nicht irgendwelche Daten darüber transportieren möchte. Später. Auf einem höheren Layer. Das ist mir schon klar.
Naja.
Warum will ich das?
Du transportierst Licht.
Warum will ich das? Ich will, dass Daten schneller von A nach B fließen. Und Daten fließen in Netzwerken nun mal dynamisch, weil sie fließen nicht immer dieselbe Route, sondern auch da greift immer noch. Glasfaser sind keine starren Verbindungen von A nach B, Ende zu Ende, über alle Switches hinweg, sondern auch da fließen sie dynamisch durch Netzwerke hindurch. So, und bevor ich anfange, Kabel umzustöpseln oder innen drin irgendwelchen starren Routing-Tables zu folgen und das dann hart verdrahtet über irgendwelche Kupferdrähtchen im Device neu zu programmieren. Ja, ist Licht sicherlich schneller und kleine Spiegelchen, die sich da drin zu unbekannten Rhythmen bewegen, helfen an der Stelle bestimmt. Aber trotzdem brauche ich, es sind für mich immer noch zwei getrennte Sachen. Ich habe einmal das Glasfasernetzwerk, das physische.
Ja.
Und dann habe ich den Transportlayer, wo es dann eine Rolle spielt, dass die Spiegelchen zu einem hoffentlich vernünftigen Rhythmus tanzen. Das hat ja mit dem Roboter erstmal überhaupt gar nichts zu tun.
Circuit Switching ist eine reine Layer 1 Geschichte. Das ist nur Physical Layer.
Ja,
du betrachtest keine Pakete, du betrachtest keine Paketlogik, es gibt kein Quality of Service da drin, es gibt keinen Retransmit, es gibt keine Paketfilter, nichts dergleichen. Du hast einfach nur eine Verbindung von der einen zum anderen Ende und die ist durchgehend optisch.
Richtig, aber die braucht ja eine Motivation. Diese Spiegelchen machen das ja nicht aus Blödsinn oder weil Spotify gerade einen anderen Rhythmus auflegt.
Die Spiegelchen, die verbinden einen Port 18 mit einem Port 35.
Weil es angefordert wird von einer Anwendung.
Nein, weil die Konfiguration der Gesamtanlage das fordert. Und die Spiegelchen, die wechseln nicht bei jedem Paket die Richtung neu.
Okay,
so. Die bleiben erstmal so.
Okay, also ich konfiguriere den Switch so wie früher mit meinen Routing-Tables, die ich immer noch habe.
Nochmal, OCS ist Layer 1. Das ist physikalischer oder physischer Layer. Da ist nichts mit Routing. Da bist du weit weg davon.
Ja, aber irgendeine Motivation muss ich doch haben, diese Verbindung genau so. Oder das irgendjemand muss doch die Anforderung haben, dass der Spiegel diesen Port mit Eingangsport mit diesem Ausgangsport verbindet.
Ja.
Das macht er ja nicht aus Jux und Dollerei. Natürlich ist das Layer 1 Physical Switching. Ja. Also Physical. Physik geswitcht. Aber das ändert sich ja nun nicht wirklich alle 3 Sekunden oder täglich oder wöchentlich, sondern das wird einmal konfiguriert und ausgerichtet. irgendwann ändert sich vielleicht eine Konfiguration, dann wird ein Spiegelchen verschoben. Das ist ja jetzt wenig mechanischer Anspruch.
Ja.
Von außen habe ich immer noch mein Glasfasernetzwerk, was die Roboterarme verlegen, was es schon seit 1000 Jahren gibt. Würde ich jetzt wirklich mal völlig außen vor lassen, weil das hat für mich nichts mit diesem Circuit-Switching zu tun.
Es gibt bei Open Compute ein Paper, das im Detail beschreibt, und da ist eines der Anwendungen, die darin beschrieben werden, ein Robotermechanismus. Ich konnte nichts dafür, ich habe das nicht gemacht, ich habe es nur gelesen und hier, jetzt erzähle ich drüber.
Okay, also
das ist nicht meine Idee gewesen.
Roboter beim D-Kick demnächst auch in offen. Egal.
Roboter, Spiegelchen, Flüssigkristall. Dann gibt es eine Methode piezoelektrisch. Da wird Material quasi durch Spannungsanlegen, so Piezo-Kristalle kennt man, die machen zum Beispiel so Piezo-Piepser. Gibt's. Wenn du Spannung anlegst, dann macht es Piep, so ein Ding. Und das passiert, weil durch die Spannung wird das Material irgendwie verformt in irgendeiner Art und Weise. Und in dem Fall nutzt man dieses verformte Material, dass sich Lichtwege ändern.
Ich kenne Piezo-Zünder.
Ja, das ist auch sowas.
Okay.
Von der Grundidee ist es das Gleiche. Bei einem Piezo-Zünder, da bringst du Druck auf so einen Kristall drauf, und wenn du den Druck, glaube ich, schnell entspannst, dann gibt der halt Energie ab in Form von irgendwas, ja. Und damit kannst du was zünden.
Okay, Änderung des Lichtweges. Also es gibt verschiedene Methoden, den Lichtweg zu ändern. Spiegelchen,
das ist immer flüssig, die Idee.
Flüssigkristalle oder eben.
Das ist immer die Idee, dass du irgendwie in den Lichtweg eingreifst und den Lichtweg so manipulierst, wie du das haben möchtest oder brauchst für die Anwendung.
Ach, jetzt kommen wir endlich zu dem, was
ich. Und dann haben wir noch Silicon Photonics.
Genau.
Ja, so ähnlich was du, das ist noch kein wirklicher Chip, aber das ist tatsächlich auf dem Silizium drauf, werden da Lichtwege geätzt, ganz feine. Und die kann man dann auch durch, je nachdem, wie man es dann macht, es gibt entweder mit thermisch oder mit elektrisch, kann man dann diese feinen, die Rede ist von sogenannten Submicron, also unterhalb eines Mikrometers Lichtwege, kann man diese Waveguide, so heißt es auch, also wo dann quasi die Welle transportiert auf dem Silizium, kann man die Richtung ein bisschen beeinflussen. Welchen, vereinfacht sozusagen, wenn du quasi so eine Gabelung hast auf dem Silizium drauf, dann kannst du eben durch Temperatur oder durch Spannung beeinflussen, welchen Weg dieser Gabel dann dein Laser nimmt, links und rechts rum. Und damit beeinflusst du eben auch wieder einen
Weg. Ich finde es ganz interessant, wie welchen, also für euch mal jetzt wohl zum Nachvollziehen dieser ganzen Diskussion, das Kennwort oder das Stichwort, was ich dem Stief hingeschmissen habe, war eigentlich Photonics, Silicon Photonics. Und zwar vor dem Hintergrund, dass in Deutschland ein Start-up heranwächst, was so das nächste ASML werden könnte. Diese Holländer, die großen Lithografiemaschinen für die Chipherstellung liefern. Da gibt es in Deutschland ein Start-up, die machen das schon relativ lange, die sich speziell auf solche photonischen Chips spezialisiert haben und dort eine Maschine liefern, eine Technologie liefern, die absolut notwendig ist, Silicon Photonics herzustellen. Und das war das Stichwort, was ich dem Stief hingeschmissen habe. Und jetzt sind wir hier bei Kabelrobotern. Nice.
Diese Submicron Waveguides, die hast du zum Beispiel auch in einer sehr viel einfacheren Art und Weise, wenn du auf eine Glasfaser mehrere Wellenlängen einkoppeln möchtest. Dann hast du ja zum Beispiel 4 oder 8 Laser, die jeder mit der eigenen Wellenlänge quasi macht. Und du willst aber alle diese 8 Wellenlängen über eine Glasfaser transportieren. Und dann musst du die auch auf dem Weg, wo der Laser quasi das Ding jetzt erzeugt, in die Glasfaser rein, musst du diese Wellenlängen einkoppeln in die Faser. Und das passiert auch mit solchen Waveguides. Das sind dann so, wie so Serpentinen quasi, so ganz enge Dinger, und diese, wie eng diese Kurven beieinander liegen, das hängt ab von der Wellenlänge des Lasers, und wenn man das passend wählt, dann werden quasi immer in der Kurve gehen ein paar Photonen von der Wellenlänge raus auf einen benachbarten Wave, und der benachbarte, das ist der gerade Weg, der dann gerade Weg zur Laserdiode, zur Linse und raus aufs Kabel geht. Und so kannst du mehrere Wellenlängen auf die gleiche Glasfaser einkoppeln.
Ich glaube, wir verlieren unsere Hörer gerade.
Ja, das ist jetzt auch, wer es weiß oder bisschen was am Anfang konnte, der konnte das ein bisschen besser verstehen jetzt. So, genau.
Also warum und für wen?
Wir haben noch eine letzte Methode, das steht in dem Papier drin, also genanntes Metasurface, und Es heißt dann Beam Steering von parallelem Licht. Paralleles Licht ist Laser und Beam Steering ist dann eben so die Strahlsteuerung. Das ist auch wieder so ein Ding, wo du im Prinzip mit irgendwelchen elektrischen, meistens mit Spannungen, dann halt den Strahl bewegst. Man kennt es im Funk, gibt es was von Beamforming oder auch bei WLAN-Sachen zum Beispiel, dass du halt bestimmte Antennen auf eine bestimmte Art und Weise baust, damit die Funkabstrahlung in einer bestimmten Art und Weise passiert und dann der Empfang verbessert wird. Und so ähnlich passiert das auch bei so Metasurfaces. Da wird dann eben der Laserstrahl irgendwie passend geformt und durch dieses Formen kann man dann eben auch steuern, in welche Richtung er gehen soll.
Also alles noch ganz am Anfang und wir wissen noch nicht, was sich durchsetzen wird.
Naja, es gibt schon Geräte dazu.
Zu allen Technologien? Auch zum Beaming?
So genau habe ich nicht geschaut, aber ja, vermutlich schon.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es schon was Fertiges gibt. Jetzt, wir hatten schon ein bisschen gesprochen, die Vor- und Nachteile. Vorteil ist eben, dass es tatsächlich halt Latenz entfällt, weil du diese dauernde Wandlung in elektrische Signale nicht mehr hast. Das fällt halt weg, aber du hast eben das Problem, was wir gerade ausführlich hatten, das ist eben nur auf dem Layer 1, also nur physisch und es ist tatsächlich nur ein Circuit-Switching 1:1, also von einem Sender zu einem Empfänger. Du kannst nicht 1:N, eigentlich was, ein Switch macht ja eigentlich Paket-Switching, irgendwo kommt was an und dann schaut der Switch, das Paket muss auf dem Port raus. Das passiert dort nicht, soweit sind wir noch nicht. Wir verbinden
also der verbindet wirklich erstmal nur physisch irgendwelche Klamotten miteinander, okay.
Dann kann man natürlich auch nur wenige Hops machen, weil du halt quasi bei jedem von diesen irgendwie Manipulationen verlierst du natürlich auch Licht. Jetzt kann man sagen, gut, kann man ja verstärken. Ja, kann man natürlich schon, aber da musst du wieder elektrisch wandeln, ein Laser mit Laserdiode steuern und wieder optisch machen. Dann hast du wieder die Wandlung, wo du eigentlich gar nicht haben möchtest. Und weil diese Wandlung entfällt, hast du weniger elektrische Leistung, als wenn du gleichstell mit Strom machen würdest. Das ist auch so, bei den hohen Frequenzen hast du dann auch schnell so parasitäre Kapazitäten und Verlustleistungen und so Zeug. Das fällt bei Licht fast alles weg. Dann hat man, das ist glaube ich ein wesentlicher Punkt, eine geringere Ende-zu-Ende-Latenz, eben auch hier wieder, weil du nichts wandeln musst zwischendurch, weil du keine Stufen hast. Und weil du nichts wandeln musst, hast du auch keinen Jitter. Jitter, das ist so quasi...
Dass die Sprachpakete in der richtigen Reihenfolge ankommen.
Nein, viel banaler. Das, was du beim normalen UKW-Radio im Auto als Rauschen kennst in der Analogwelt, das ist in der Digitalwelt Jitter. Da wird einfach das Signal schlechter und du wirst irgendwo schlechter lesbar und schlechter entzifferbar.
Ja, oder
das ist
so
quasi Müll, Artefakte, den du nicht haben möchtest auf dem
Artefakte, die entstehen.
Genau.
Du hast mir jetzt gerade meinen Gedanken weggenommen, weil das tatsächlich die Entfernung, das ist auch eine große Herausforderung bei quantensicherer Verschlüsselung, Post-Quantum Encryption, quantensicherer Verschlüsselung, weil dort auch sehr viel mit Optik gearbeitet wird und die Wege einfach noch nicht so richtig lang sind. Wird aber dran gearbeitet. Und die zweite Geschichte ist mit den Latenzen, das ist ganz logisch, weil Licht A viel schneller ist und B weniger Widerstände. Also diese Glasfasern, die haben einfach weniger Widerstände als so ein elektrischer Strom, der über eine Kupferleitung muss, die von Haus aus einen gewissen Widerstand, den wir als Ohm aus dem Physikunterricht kennen, noch hat. Punkt.
Ich sag mal so, bei den Bandbreiten, bei den Frequenzen, die du in dem Bereich hast, gelten ohmsche Widerstände nicht mehr.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Das ist so, ja, da hast du viel, viel Hochfrequenz.
Gibt's dann Schere auch noch, aber ich meine, warum gibt es Supraleiter? Oh, Supraleiter, auch noch ein schönes Feld. Machen wir beim nächsten Mal. Bessere Auslastung. War mal stehen geblieben.
Ja, du kannst halt auch hier wieder, weil du nichts wandeln musst, ist halt die Bandbreite 1:1 nutzbar, von vorne bis hinten.
War Licht sowieso nicht schon immer viel leistungsfähiger und hochbandbreitiger als Kupfer?
Nein, der Punkt ist, dass du die zur Verfügung stehende Bandbreite aussetzt. Das heißt, wenn irgendwie in das, ne, wenn in das Kabel, keine Ahnung, 100 MHz reinpassen, dann kannst du die auch fast komplett benutzen. Und musst nicht irgendwie, weil du eben nicht elektrische Wandlung hast mit irgendwelchen Störsignalen oder musst du vielleicht Zeug ein bisschen langsamer betreiben oder mehr Fehlerredundanz einbauen in dein Protokoll und so
Kabel. Das habe ich jetzt als Firma davon. Früher ist mir Ethernet verkauft worden, weil es billig ist. Jetzt ist Kupfer nicht gerade unbedingt billig.
Na, du sparst viel Strom.
Ah.
Eine Gasturbine weniger.
Ja, dafür brauche ich aber 500 hochsensible, hochtechnische Komponenten, die teurer sind?
Ja, die brauchst du so oder so.
Okay, was sind denn jetzt meine Vorteile davon?
Ja, das sagte ich doch. Du hast im Grunde hast weniger Latenz.
Also, ja, okay.
Du
kannst
die Batterie nutzen, du hast keinen Jitter.
Abgesehen davon, das verspricht mir, nein, ich sage jetzt nicht WorldCom, das versprechen wir schon seit den 2000ern, versprachen wir seit den 2000ern. Ich verspreche ja heute nichts mehr, heute schreibe ich nur noch drüber.
Also die, ich sag mir, eine Konfiguration einer wirklich großen Anlage kann einfacher werden, weil du unter Umständen weniger Komponenten brauchst. Das ist eben auch so, wo es jetzt benutzt wird schon und wo es herkommt, ist es eben in sowas wie Spine Replacement. Also du hast dann so diese Spine-Leaf-Architektur.
Ja.
Und die Idee ist, dass man sich quasi diese Spine-Switches, also die Switches im Backend oder im Backbone von deinem Rechenzentrum, die brauchst du nicht mehr elektrisch haben, sondern die kannst du dir dann optisch hinstellen und dann sparst du halt.
Spare ich mir auch Layer, soweit ich das irgendwie mitgekriegt habe, als ich darüber gelesen habe oder ich verwechsel das jetzt, brauche ich nicht mehr 4 Hierarchien, sondern vielleicht nur noch 2.
Ja, das ist eine Frage, wie du dein Netz aufbaust.
Okay. Kann ich damit mein Netz schneller rekonfigurieren als früher? Wir vergessen mal die Roboter jetzt, sondern einfach, wir bleiben bei den Spiegelchen. Kann ich damit
Das kommt drauf an, wie du das früher gemacht hast, aber unter Umständen ja. Und das ist eben auch zum Beispiel genauso eine Anwendung, dieses dynamische AI-Cluster rekonfigurieren. Wenn man zum Beispiel aufgrund der Workload die Cluster anders bauen möchte, du wirst vielleicht irgendwie 2 kleine haben oder 3 kleinere haben, aus warum immer welchen Gründen. Da bin ich jetzt kein so KI-Mensch. Ich weiß, dass Google das tatsächlich schon in ihren TPU V4-Clustern benutzt und macht.
Ist das auch fehlertoleranter als das klassische Circuit-Switching?
Naja, du kannst da natürlich durch diese, das ist ja 1-zu-1-Beziehung und wenn du dann irgendwo eine Komponente kaputt geht, dann kannst du durch die Rekonfiguration deiner optischen Wege den Fehler umgehen. Und dann stört der nicht weiter. Dann ist der einfach quasi isoliert. Du kannst so Fehler besser isolieren damit.
Wenn ich das heute kaufen würde, bei wem kriege ich das schon?
Du kriegst es bei einer ganzen Reihe Hersteller. Jetzt haben wir aufgeschrieben Coherent, Lumai.
Ah, verdammt. Ah,
Lumai glaube ich nicht. Die machen Rechner. Lumentum, Molex, eine Firma Huber und Suna. Das sind Deutsche. GL Sun, das sind, ich glaube, Chinesen.
Das sind ja ganz Unbekannte. Also warum noch nicht bei Arista oder Cisco?
Naja, ich denke, du musst ja für die optischen Sachen ein bisschen anderes Know-how haben als für... Das ist eben auch... Mhm. Es ist kein Ethernet Layer 2 Switching oder sowas. Ne? Ist es halt nicht. Das ist halt wirklich der Transport von Licht.
Interessant. Es wird übrigens auch eine neue Folge von Release Patch Repeat geben und da ist heute Coherent gerade rausgeflogen, weil ich dachte, die sind irrelevant. Ich glaube, ich werde sie wieder aufnehmen, weil Coherent leidet nämlich auch gerade unter Vulnerabilities und wenn die hier schon auftauchen, dann scheinen die verbreitet zu sein.
Du hattest oben vorher noch erwähnt gehabt, ja. Hier mit Quantum-Sachen.
Genau.
Und das ist tatsächlich auch eine der zukünftigen Anwendungen, wofür das gedacht ist.
Genau, auch.
Also
ja, stimmt,
in Quantum-Netzwerken. Da ist dann auch noch noch ein weiterer Punkt.
Mhm.
Für diese Wandlung von elektrisch auf elektrisch musst du ja im Prinzip das Quantum bestimmen, um das dann wandeln zu können. Und sobald du ein Quantum bestimmt hast, ist die Information vom Quantum weg.
Richtig.
Unschärferelation und so, ne?
Genau.
Die berühmte Katze und so weiter.
Das ist ja genau das Problem, warum...
Genau. Und wenn du jetzt eben so ein optisches Circuit-Switching hast, dann musst du das Quantum, was da irgendwie rauskommt mit dem Ergebnis, das musst du nicht umwandeln. Das bleibt einfach in der Information erhalten bis zum Ende.
Ich muss doch mal einen Podcast machen mit den Jungs und Mädels aus Jena. Die können das nämlich schon über mehrere hundert Kilometer. Gut. Ihr kriegt Links in den Shownotes. Ich denke, lass uns mal zurück zum Express gehen. Das war jetzt genug Explore.
Ja, das ist auch relativ, sagen wir mal, ich würde sagen, eine komplexe Thematik, das sicherlich nicht. Das ist gar nicht so komplex, aber das ist etwas ganz Neues und man muss sich erstmal sogar auch mit so ein paar so Begriffen beschäftigen. Ne? Zumindest in unserer Welt.
Wir haben noch was richtig Geiles für euch in den nächsten Explores, nicht Expressen. Ich glaube, das wird ein Explore, weil es gibt ja auch schon erste Überlegungen und Prototypen zu optischen Speichern. Also wir gehen jetzt zum Speicher, aber noch nicht optisch.
Noch ganz kurz. Ich möchte diese Firma Lumai erwähnen.
Aha.
Es gibt von Lumai ein Gerät oder ein Produkt, das da heißt Iris Nova. Die nächsten Modelle werden heißen Iris Aura und Iris Tetra. Und das sind tatsächlich schon quasi optische Chips, Lens-based, also mit optischen Linsen basierte. Sie schreiben Computer, ich würde es nicht so weit gehen, weil der ganze Computer ist es sicherlich nicht. Aber die sind spezialisiert optisch auf Matrix-Multiplikation. Das brauchst du eben auch für KI. Und damit hast du dann mit diesem Optical Circuit Switching plus diesem Lumai Iris Nova, da wird es sicherlich noch mehr andere Hersteller geben, dann hast du halt plötzlich ein Stück weit mehr noch die Optik. Dann musst du halt erst viel später wandeln.
Genau, also wir werden in den nächsten Episoden mal noch ein bisschen auf Optical Photonics, Silicon Photonics eingehen, also optische Prozessoren.
Auch optische Speicher zum Beispiel.
Und auf optische Speicher, weil das Ziel ist tatsächlich, und Entschuldigung, dass ich vorhin schon ein bisschen weiter gedacht habe, ich beschäftige mich mit diesen Dingen von Berufswegen mittlerweile, muss ich das am Puls der Zeit bleiben. Es wird demnächst tatsächlich keinen Wechsel mehr geben. Also in den modernen, zukünftigen Computern und Storages wird alles optisch sein. Ist meine Prognose bei dem, was ich so am Markt mitbekomme. Da gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen drauf ein. Wir reden jetzt erstmal über normalen Speicher.
Wenn man sieht, wie lange IPv6 braucht, bevor es weltweit implementiert ist, sehe ich das noch weit entfernt.
Herr Altmann und Herr Musk werden dafür sorgen, dass wir den anderen Schmuh schneller kriegen. Ja. Aber erstmal sind wir bei HBM.
Beyond HBM. HBM, High Bandwidth Memory, das ist der superschnelle Speicher, den GPUs obendrauf gepflanzt haben, so im Package drin, in der CPU. Und das ist ja, wie wir alle wissen, schwer zu kriegen. Speicher ist teuer, die ganzen Großen wollen was haben und die Kleinen kriegen nichts davon. Und jetzt gibt es eben die Idee von SanDisk, die kamen damit an, mit einem High Bandwidth Flash, HBF dann konsequenterweise genannt. Das ist quasi, das wäre ein normales NAND-Flash, wie wir es kennen, was dann eben auch genauso angebunden ist wie High Bandwidth Memory an der GPU direkt obendrauf gesetzt. Das heißt, das kannst du auch als Endkunde nicht einzeln kaufen. Du kaufst das quasi mitsamt der GPU dann drin, weil das halt in einem Brocken quasi daherkommt. Es muss gemeinsam gefertigt werden. Und SanDisk sagt so, das hat dann eben auch entsprechend kurze Latenz und hohe Bandbreite und das wäre fast genauso schnell wie HBM, aber viel, viel mehr Kapazität. Und du willst eben auch dieses Memory in großer Kapazität haben, damit halt deine Trainingsmodelle da reinpasst oder viel davon reinpasst in den Speicher.
Ich glaube, das
zum
meiste
das schnelle Training und so Kram.
Dass das eigentliche Intention ist, nicht Training, sondern Inference, weil das ist so das große.
Ja, das kann sein.
Das große Ding, wo momentan alle strugglen am Memory. Das ist so der ich würde nicht sagen letzte, aber einer der aktuelleren Frontiers of KI.
Ja. Das ist auch ein Open Compute Project. Irgendwie Workstream oder so. Es gibt aber noch keine offiziellen Dokumente oder offizielle Webseite dazu. Ich weiß nicht.
Ja, die werden wahrscheinlich an den Specs noch arbeiten, ne?
Ja, die haben Mitte des 2015 war die Idee überhaupt irgendwie aufgetaucht und mittlerweile seit Anfang diesen Jahres arbeitet auch SK Hynix mit SanDisk gemeinsam dran und eben im Rahmen des OCP. Und da wird es dann irgendwann wird's dann Standards geben, genauso wie bei dem Optical Circuit Switching von gerade eben. Das ist ja auch, weiß nicht, mit 40 Seiten oder sowas dokumentiert. Und sobald es dann eben spruchreif ist, denke ich, wird es dann auch entsprechende Dokumente geben. Da kann man auch gar nicht so viel dazu erklären. Es gibt natürlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Es gibt von SK Hynix ein Paper, das sagt irgendwie H hoch 3 oder H Kubik Hybrid Architecture using High Bandwidth Memory and High Bandwidth Flash for Cost Efficient LLM Inference. Also das ist tatsächlich dann auf Inference gemünzt. Da haben wir auch ein paar Links dabei. Es gibt von diesem Paper, das ist in einem IEEE-Magazin erschienen, die kostet immer einen Haufen Geld. Es gibt aber auch eine Zusammenfassung im Semi-Wiki davon, wo dann schon recht klar wird, worum es eigentlich geht. Und damit verlassen wir die Silizium-Welt.
Tun wir das? Ich lese hier ein Schlagwort CPU. Ich glaube, da ist jede Menge Silizium drin noch. Apropos Silizium, mein Glas ist leer. So. Ah, Limoncello-Spritztag heute, Kinders. Das Glas ist wieder voll. Silizium arbeitet wieder.
Ja, also wie gesagt, wir gehen jetzt ein bisschen weg von Silizium in Form von Hardware und wenden uns eher der Software zu. Es gibt nämlich tatsächlich nach vielen, vielen Jahren einen neuen Spec-CPU-Benchmark. Spec ist ja so eine Benchmark-Firma, da hatte ich auch schon mal früher etliches darüber erzählt. Benchmark an sich ist sowieso Voodoo, man muss immer wissen, was man irgendwie genau macht und misst.
Ich wollte gerade sagen, da sind noch die Priester, oder?
Ja, aber Spec-CPU, zumindest war es ein wichtiger Benchmark, um CPUs zu vergleichen in ihrer Geschwindigkeit. Und da war jetzt lange, ich glaube, der letzte war Spec-CPU 2017 und jetzt gibt es eben den Spec-CPU 2026, der ist ganz frisch rausgekommen. Da muss man jetzt wissen, dieser Spec-CPU, das ist ein relativer Benchmark, das heißt, ich habe keine absoluten Zahlen, sondern ich habe irgendwie eine CPU, hat einen Wert von Spec-CPU 2026 von 300. Und dann ist die 300 mal schneller als die CPU des Referenzsystems, die einen Wert 1 hat.
Bevor wir zum Voodoo kommen, wer legt den Referenzwert fest? Was ist der Referenzwert?
Spec erzeugt den Benchmark. Der Benchmark funktioniert so, das ist eine Sammlung an verschiedenen Programmen, Quellcode, die kriegst du als Quellcode, die kompilierst du und dann lässt du die laufen und dann machen die halt irgendwie Berechnungen und so weiter. Und am Ende fällt der Zahlenwert raus. Eigentlich 4, da kommen wir gar nicht dazu.
Ja, aber
da fällt der Zahlenwert raus und der Zahlenwert sagt jetzt, wie schnell deine CPU ist. Das ist aber kein Wert von 0 auf 100, sondern ein Wert von ein Porsche fährt normalerweise irgendwie, keine Ahnung, 150 und du bist eben zweimal schneller.
Was ist die Referenz-CPU? Weil irgendjemand muss ja festlegen, wer der Porsche ist.
Das legt Spec fest mit dem Veröffentlichen des Benchmarks, dann haben die mal irgendwie ein System, das messen die durch.
Okay. Und sagen, gegen dieses System messe ich mich dann?
Naja, du misst mit den gleichen Tools wie dieses Referenzsystem und dann und bei dem Referenzsystem fällt am Ende 1 raus und bei dir fällt dann irgendwie 20 raus oder 30 raus oder was auch immer. Klar. So, und das Bezugssystem für die Spec-CPU 2026 Suite ist ein Lenovo Global Technology Think System HR330A. So steht es in der Beschreibung des Benchmarks drin. Ja. In dem Ding drin ist eine 3 GHz Ampere CPU. Ja. 8180 mit 32 ARMv8 64-Bit-Cores.
Weil da kann doch Intel nur verlieren dagegen, oder?
Das ist nein. Es ist erstens wurscht, aber das ist schon so gewählt, dass im Grunde alle. Das ist auch eines der Kritiken, dass das eigentlich eine etwas ältere CPU, nicht die allerschnellste CPU ist. Und das ist aber dann wohl auch ein bisschen so gewählt, dass halt alles, was gemessen wird, auf jeden Fall mehr als 1 hat und nicht irgendwie unter 1.
Okay.
Weil das ist ja wirklich peinlich dann sozusagen.
Wollte ich gerade sagen, aber ich meine, Ampere gelten ja nur wirklich als das Flaggschiff das neue Flaggschiff im HPC-Umfeld. Naja, egal.
Ja, aber je nachdem, mit was du dann am Mister kommst schon.
Ja, das stimmt schon.
Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was das üblich, aber ich meine mich so zu erinnern, übliche Ergebnisse, es gibt schon eine ganze Menge Ergebnisse auf der Webseite dazu nachzulesen und die sind alle so bei, 30, 40, 50 und dann aber auch 200, 300, 400. Also da sind wir schon deutlich schneller. Die, ich weiß gar nicht, wie der 2017er war, ich glaube der noch davor.
Und die messen dann auch wirklich, da sind keine GPUs in dem System und gar nichts, sondern wirklich nur eine CPU, ganz stumpf, so ein ganz stinknormaler kleiner Server.
Ja.
Okay.
Das ist auch kein GPU-Benchmark. Den Anspruch haben die gar nicht. Das ist ein CPU-Benchmark.
Ja, nee, kann ja sein, so wegen Co-Prozessoren oder so, dass die anderen dann ein bisschen cheaten können oder so. Okay.
Nein.
Ach, und sie müssen dann Ubuntu benutzen, ne?
Müssen sie nicht, das ist auf dem Bezugssystem läuft Ubuntu.
Ja, okay.
Du hast ja, früher war das ja auch so, dass zum Beispiel, früher waren übrigens die Bezugssysteme meistens irgendwelche Sun-Server. Mhm. Ich weiß irgendwie, Sun Ultra 1 oder 2 war aber irgendwie ganz, ganz früher. Und das letzte war, glaube ich, eine Sunfire 94. Mhm. Also das heißt jedenfalls Spark-CPUs waren zuletzt das Referenzsystem. Und da hast du jetzt von wegen Betriebssystem, natürlich läuft so ein Sun-Server mit Solaris und wenn du dann einen IBM-Server dagegen laufen lassen möchtest oder messen möchtest, dann hast du natürlich AX als Betriebssystem. Und du bist auch, soweit ich weiß, in der Wahl des Compilers frei. Du musstest so keinen GNU-Compiler zum Beispiel nutzen, sondern du konntest irgendwie den System-Compiler benutzen vom System, der dann möglicherweise wieder spezielle CPU-Optimierungen kann. Mhm. Oder Betriebssystemoptimierungen vom Hersteller. Das ist alles erlaubt.
Ich find's wahnsinnig spannend, weil...
Du musst es nur offenlegen, was du gemacht hast. Mhm. Was bei diesen Benchmarks immer der Fall ist.
Ja, ich finde es wahnsinnig spannend, dass die ausgerechnet eine Ampere-CPU genommen haben, weil Ampere gilt wirklich so als der Rising Star am AI-Himmel, weil die vor allem unglaublich wenig ARM-basiert, klar, wenig Energie oder wenig...
Ich fand es auch interessant, dass es eine ARM-CPU, dass es ARM-Cores sind, genau. Weil man hätte ja eigentlich naheliegender wäre ja gewesen, irgendwie so AMD Ryzen oder irgendwie Epic oder irgendeine aktuelle Intel-CPU oder sowas. Beispiel,
weil die gelten ja als relativ schnell und dann, aber gut, dann wäre die Gefahr groß, dass Intel tatsächlich minus
zumal diese Benchmarks auch tendenziell im Serverumfeld benutzt und nicht im Workstation-Umfeld.
Ja, ja.
Aber gut.
Naja, Ampere ist eine Server-CPU. Die habe ich das erste Mal vor, Gott, wann war ich in Prag? Auch schon 4 oder 5 Jahre her. Gesehen und die machen mittlerweile sehr viel Furore. Also das ist nicht zu unterschätzen. Apropos ARM, wie steht es eigentlich um RISC-V? Wissen wir gar nicht, ne? Ist irgendwie in der Bedeutungslosigkeit.
Nein, gar nicht. Da passiert eine ganze Menge Entwicklung, aber die, da können wir einfach mal was in einer Folge aufgreifen dazu. Da passiert relativ viel, allerdings das allermeiste davon nicht so offensichtlich, weil ganz viel passiert in so einem Embedded-Markt. Also die werden ganz, ganz, ganz viel benutzt für irgendwelche so.
Da gab es doch auch mal diese EU-Initiative, wir wollten doch hier ganz
die gibt's immer noch.
Weltherrschaft, CPU-Production und
European
so.
European Processor Initiative,
okay.
EPI.
Na, schauen wir mal.
Aber das sind
kriegen
wir nicht.
Raus, das
sind,
kriegen wir
das
raus.
Sind bei den Benchmarks, genau.
Genau.
Spec-CPU, der neue jetzt, 2026er, besteht aus insgesamt 52 von diesen Programmen, die ich schon erwähnt hatte, in 4 Kategorien, den komme ich gleich dazu, die 4 Kategorien. Die müssen dann eben auf dem System kompiliert und laufen gelassen werden. Und dann gibt es eben diese Werte hinten raus. 38 von diesen Programmen sind komplett neu und 14 davon sind aus vorherigen Versionen aktualisiert auf neuen Code, auf neue Architektur. Mhm. Du kannst ja auch, also gerade in so Mathe-Sachen, wenn du in Fortran das Array vielleicht anders befüllst, dann hat das Einfluss auf die Geschwindigkeit im Code hinterher. So. Drinstecken im Wesentlichen C, ein bisschen C++ und Fortran. Fortran ist eben auch so diesen HPC-Leuten ein bisschen mitgeschuldet. Und du kannst den Benchmark bei Spec lizenzieren, die musst du lizenzieren, da kommt man nicht ohne weiteres ran. Wenn du den schon vorher hattest, dann kostet die $2000, das Upgrade. Und wenn du das noch nie hattest und neu kaufen möchtest, diese Benchmark-Suite, dann kostet die $3000.
Warum will ich das kaufen als Hersteller? Weil ich meine CPU dagegen laufen lassen will und dann damit Werbung machen, dass ich 300.000 mal schneller bin.
Oder als Hochschulrechenzentrum, weil du irgendwie wissen möchtest, Unterschied zwischen deinen 5 Cluster, die du irgendwie in der Hochschule betreibst.
Wer war bisher? Wer hat da mitgemacht? Gibt es schon erste Ergebnisse?
Ja, das ist eine ziemlich lange Liste. Also das sind so alle,
wer hat gewonnen?
Das habe ich nicht im Kopf, das muss man nachschauen.
Okay.
Spec.org, da kann man das nachschauen.
Kriegen wir raus.
Ich überlege jetzt noch, da steht auch immer dabei, wer den Test gesponsert hat. Und ich weiß gar nicht genau, wer dieses. Das war nicht von Lenovo, glaube ich, gesponsert. War das?
Ist ja auch egal.
Von HP? Gehört Ampere zu HP, kann das sein?
Nein.
Ich weiß nicht, es steht nicht was dabei.
Also ich sage jetzt mal so ganz überzeugt, nein, aber ich glaube, Ampere ist eigenständig.
In dieser Ergebnistabelle, da steht dann immer drauf, quasi welches System und die Werte halt dazu, die das erreicht hat. Und dann gibt es dann normalerweise immer auch einen Link auf den ausführlichen Report und da steht dann auch genau drin die Konfiguration des Systems, wie viel Speicher, welcher Speicher, wer der Sponsor ist und was zu den einzelnen Programmen dann die Ergebnisse waren und so Kram. Das ist dann sehr detailliert und wenn man das wirklich vergleichen will, dann muss man das eben sich tatsächlich so antun.
Ihr kriegt die Links in den Shownotes und ich werde, glaube ich, für geile Idee eigentlich, mal ein bisschen was über Hardware zu schreiben, ich werde, glaube ich, einen Artikel für Computing machen.
Ich bin noch die Kategorien schuldig.
Mhm. Stimmt, was kann ich messen?
Ich sagte, es gibt 4 Kategorien. Es gibt einen Spec Speed, jeweils für Integer und Floating Point. Das ist quasi die Maximalperformance von so einem System, also Peak Performance. Und es gibt Spec Rate für Integer und Floating Point. Und das ist so.
Die Rate misst was?
So einen dauerhaften Durchsatz für so Langläufer.
Mhm.
Weil da hast du dann viel so mit, da wird dann Cache transformiert und so Kram. Das ist dann nicht nur so Peak Performance für ein Ergebnis oder für zwei, sondern. das läuft dann heute mal so, was weiß ich, eine Stunde lang der Test und lädt immer wieder aus dem Hauptspeicher irgendwelche Sachen nach und dann hast du eben auch so ein bisschen so Cache-Sachen mit dabei. Genau. Ach, siehst du, ihr hättet es aufgeschrieben. Der letzte CPU 2017, der ist das Sun Microsystems Sunfire 94 als Referenzsystem
zum Beispiel. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, so Hochschulen wollen vielleicht wissen, wie ihre einzelnen Cluster gegeneinander abschneiden. Wozu brauche ich das noch? Ist das relevant? Immer noch Benchmarks?
Ja.
Oder ist nicht sowieso jeder der schnellste, höchste? Ich habe ja auch eine HPC 100, orientiere ich mich einfach mal da dran.
Du hast dann auch nicht mehr so diese große Masse an CPUs, wie das vor 20 Jahren noch der Fall war. Da hattest du halt Intel und AMD natürlich, dann gab es Spark, es gab PR-RISC von HP, es gab die IBM Power, es gab dann auch damals schon die ersten ARM-Server-CPUs, natürlich Workstations genauso. Und diese CPU-Vielfalt, die wird ein bisschen weniger. Und deswegen sehe ich tatsächlich so, wenn man denkt, so, die haben keinen so wirklich großen, großen Einfluss mehr in der Entscheidung eines Systems. Und wenn du heute Systeme kaufst, dann kaufst du die vielleicht eher um für VMware-Cluster oder für KI als Machine Learning-System oder Inference-System und jedes dieser oder als Datenbank-Server zum Beispiel. Und jedes dieser Bereiche hat wieder eigene Benchmarks. Du kriegst spezielle Datenbank-Benchmarks, TPMC, TPMP, whatever.
Also ich würde das jetzt mal nicht so unterschreiben.
Es gibt MLPerf für die Machine Learning-Sachen.
Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt MLPerf, aber ich würde das mal nicht so unterschreiben, dass es nicht mehr die Vielfalt an CPUs gibt. Es gibt nicht mehr die Vielfalt an, ich sag jetzt mal, Commodity-Server-CPUs. Also da gibt es Intel, AMD, ARM, Punkt. Es gibt noch ein bisschen IP-Core, aber die basieren auch auf irgendeinem so einem fertigen Silizium. Was es allerdings neu gibt, und da sind diese Benchmarks absoluter Voodoo, sind die ganzen TPUs und was...
Ja, da kannst du jeden drauf laufen lassen.
Ja, eben. Weil gerade wenn du über KI sprichst, jeder Hersteller hat mittlerweile eigene AI-Prozessoren. Ich glaube, selbst Nvidia entwickelt da was und kauft Startups auf. Grok zum Beispiel. Und da gibt es noch sehr viel mehr, die ihre eigenen, ich sag mal, TPUs jetzt entwickeln, so TensorStream-Prozessoren.
Ja, die TPU, mir fällt zum Beispiel noch TensTorrent, glaube ich, heißt die Firma. Dann Cerebras fällt mir noch ein als Firma.
Ja, da gibt es mittlerweile unzählige. Also wirklich, KI ist ja das Ding der Zukunft, wo alle gerade Investorengelder einsammeln. Also bauen sie auch alle irgendwas mit oder für KI, inklusive Prozessoren. Und Grok waren die ersten, die eine reine waren sie gar nicht. Die anderen haben Intel gekauft, leider. Samba Nova waren eigentlich die ersten, die einen reinen Inference-Prozessor entwickelt haben. Die allerdings noch auf GPU-Basis. Die haben ich glaube, es war ein ASIC mit NVIDIA-GPU entwickelt. Und Grok waren eigentlich die ersten, die eine wirkliche CPU für KI-Inference entwickelt haben.
Wir sind aber jetzt bei Spec und nicht bei...
Ja, Entschuldigung. Aber so viel zum Thema Vielfalt.
Ja, aber das sind alles Sachen,
Benchmarks
die du mit der Spec-Benchmark nicht messen kannst.
Genau.
Und für die normale Anwendung, früher war das halt noch so, dass man sich überlegt hat, ich muss jetzt irgendwie die und die Software laufen lassen, ich brauche die und die Leistung. Und dann geben wir da mal in so Ergebnistabellen. Das hat kaum jemand selber gemessen. Normalerweise waren das immer Hersteller, die halt ihre Systeme dann gemessen
aber
haben.
Aber dann frage ich mich erst recht, inwieweit...
Aber da haben wir halt nachschauen können. Und ich glaube, dass das mittlerweile einfach relativ unwichtig ist, weil die einfach sowieso schnell genug sind, für was du normalerweise machen möchtest.
Das zum einen. Und weil sowieso immer mehr in die Workloads verlagern sich zum einen. Früher hast du tatsächlich noch eigene so VMware oder Virtualisierungsumgebungen. Ich glaube, das wird zunehmend weniger, weil sehr, sehr viele Anwendungen tatsächlich mittlerweile im Browser laufen, vor dem Hintergrund saß. Und jetzt hast du noch eine ganz andere Herausforderung, die Agents, die sowieso eine ganz andere Workload-Anforderung, eine ganz anderes Verhalten, sowohl im Server als auch im Netz nach sich ziehen und erfordern, dass klassische CPUs sowieso völlig entweder oversized, überfordert oder gar nicht geeignet sind.
Ja, nichtsdestotrotz hast du natürlich immer noch so Sachen wie Datenbanken oder irgendwelches
aber auch die zunehmend in der Cloud.
3D-Entwicklungskram mit Visualisierung und solche Sachen. Also wir sind uns einig, dass dass der Markt nicht mehr so groß ist, wird nicht mehr so wichtig, aber der ist immer noch da. Also nicht alles wird mit Agenten gemacht. Zum Beispiel mein Rasenmäher draußen macht mir kein Agent, da muss ich selber an den Rasenmäher.
Du hast den falschen Rasenmäher, was uns gleich zu den News bringt. Egal.
Jedenfalls, um das abzuschließen, ich denke, die spielen keine so wirklich wichtige Rolle mehr. Offenbar ist die Rolle noch groß genug, dass es sich lohnt, einen neuen Benchmark rauszubringen. Also die Firma dahinter, ich weiß gar nicht, ob das Speck.
Na, irgendjemand wird ein Interesse daran haben, seine CPUs zu promoten, sonst hätte es keinen neuen Benchmark gegeben.
Genau, so sehe ich das auch. Also irgendwie, offenbar haben sie noch ein bisschen eine Bedeutung, aber längst nicht bei die man vielleicht also vor 20
mich,
Jahren hat.
Mich wundert es wirklich, dass es einen neuen gibt, aber egal. Ich denke, die Dinge verlagern sich.
Ja, ich war auch überrascht.
Ja, die Dinge verlagern sich und wir werden sehen.
News, wir kommen zum Newsblock.
News.
Ich habe mir fertig.
Du hast fertig. Ey, es geht weiter um Storage. Ich war diesmal, also ich habe unglaublich, nee, ich hatte Urlaub. Ich habe unglaublich viele News nicht gelesen. Deswegen gibt es bald einen neuen Data Express, dann mit sehr, sehr viel mehr News von mir und weniger vom Stief. Ich habe mir ja eigentlich nur eins angeguckt momentan. Und nachdem wir schon bei Speichern waren, ganz am Anfang, nicht wirklich, ein bisschen zwischendrin, die IT-Press-Tour, die war dieses Mal in Taiwan und der Philipp, der hat da eine schöne Zusammenfassung geliefert und Taiwan gilt ja so wirklich als das Epizentrum der technologischen Entwicklungen, gerade was Prozessoranspeicher etc. angeht. Und die ITPT, die hat so Schwergewichte wie QNAP, Phison oder Silicon Motion besucht und ein paar Trends mitgebracht, was so aus Asien demnächst auch hier rüberschwappen dürfte. Natürlich war auch dort das beherrschende Thema, wenig überraschend, KI. Und drei Entwicklungen stachen für mich besonders heraus, die auch Hand in Hand gehen mit anderen Entwicklungen, die ich so beobachte. Zum einen KI-Inferenz direkt am Edge, also da ist auch eine Entwicklung hin zu Industrial Edge und auch in Filialbetrieben, dass immer mehr Intelligenz dorthin verlagert wird, wo die Daten entstehen. Und gar nicht mehr so alles fett in die Cloud, sondern dort Daten zu verarbeiten, wo sie entstehen. Und da drängen Hersteller wie Phison in diesen Markt die Hybridlösungen. Du hattest ja vorhin schon HBM mit Flash Only angesprochen. Und Phison geht so für diese Edge-Devices in eine Hybrid-Schiene rein. Also die machen eine Kombination aus schnellem Arbeitsspeicher und ganz, ganz schnellem Flash-Speicher, um eben auch KI-Prozesse bezahlbar direkt auf lokalen Endgeräten zu ermöglichen. Das ist eine.
Hatten wir doch schon mal.
Ja, das kommt aber jetzt noch. Ja,
hatten wir so NV Flash oder so Zeug, die man, so Flash-Module, die man als einstecken konnte wie DRAM, wenn es Mainboard unterstützt hat.
Ja, das ist aber dann irgendwann nicht mehr und kommt aber jetzt wohl offenbar wieder. Also,
Optane sollte ja auch mal so sein, aber das ist
stimmt,
ganz
genau, das war eigentlich die Optane, nicht die Optane, die andere Optane. Intel hatte ja zwei Optanes.
Ja, genau.
Genau. Also nicht das.
Ich meine, hieß es NV Flash?
Ich glaube, ja, das kann sein.
Da gab es irgendwie drei Betriebsarten.
Du hast recht, ja.
Genau.
Stimmt.
Ja, ja.
Genau, also das kommt offenbar wieder. Und demnächst dann eben für schnelle Edge-KI-Appliances. In die Richtung gehen auch NAS-Spezialisten wie QNAP zum Beispiel. Die haben, ich glaube, Ende April schon das erste Gerät veröffentlicht. Da kommt bis Ende des Jahres noch sehr, sehr viel mehr. Die bringen wirklich hochleistungsfähige NAS-Geräte mit integrierten nicht nur CPU, sondern auch NVIDIA-Grafikkarten auf den Markt, um eben auch
wo kaufen die denn ein? Der Markt ist doch leer.
Ja, nun, große Sprachmodelle am Edge laufen zu lassen, eben KI-Anwendungen direkt am Edge laufen zu lassen, was speziell so für, ich denke mal so für den Mittelstand, aber auch für große Industriefertiger, industrielle Betriebe, Mittelständler eine Rolle spielt für ihre Produktionsstandorte, um dort auch die Prozesse zu optimieren oder was der Geier, wozu man das jetzt gerade einsetzen möchte.
Ja, das konnte man schon gut vorstellen für so hochspezialisierte lokal laufende Modelle, dann brauchst du irgendwie dir nicht anfangen mit Infrastruktur, sondern das kaufst du im Grunde wie so ein Synology-Lastes oder auch genau. FTP-Server und SSH-Server, was da gerade noch alles und NTP-Server genau. alles drauf hat.
Genau,
dann stellst du das Ding hin, du hast ein Storage dran und kannst dann auch noch gleich dein genau. Modell ja. drauf laufen lassen, hat den Plattenplatz da
das,
und genau. musst dich nicht um nichts kümmern. Das könnte man schon vorstellen, dass das tatsächlich für so in Abteilungen, für so Nischen-Anwendungen tatsächlich einen Platz hat.
Absolut. Also ich halte die Idee für gar nicht so dumm. Genau, das ist auch genau die Idee. Erstmal vor dem Hintergrund, aber eben auch vor dem Datenschutzhintergrund, um da GSD, Dings hier, DSGVO-konform seine Anwendungen und Daten
zu. Wer will den Datenschutz
bearbeiten? Naja, Deutschland schreit immer danach. Machen tun sie zwar das Gegenteil, aber immerhin, vielleicht wäre das dann mal so ein erster Ansatz. Später sollen eben auch noch, momentan wird nur Nvidia unterstützt, später sollen auch noch andere Grafikkartenhersteller wie AMD, Intel dazukommen und von den Sprachmodellen her wirklich alles inklusive DeepSeek. Möchte ich jetzt nicht drüber reden. So, und der dritte große Durchbruch oder das dritte große Entwicklung war Wasserkühlung mal wieder. Aber es gibt, wir kennen ja alle schon dieses Vaporization und zwei Phasen und drei Phasen und fünf, whatever. Und eine Firma Epicer, die hat mit einem System Grather X, geschrieben wie Grather von Thermi X, eine wirklich hauchdünne Graphen-Kupferkühlung entwickelt. Ich habe das Ding gesehen, das ist so eine ganz kleine Glasplatte mit so ein bisschen hauchdünn Kupfer aufgeätzt und da ist die Kühlung drin. Mega coole Geschichte. Leider können wir jetzt euch keine Bilder zeigen, es ist ja ein Pod und kein V-Cast, aber ihr kriegt die Links in den Shownotes. Ja, das soll zum einen Hotspot-Temperaturen senken. Der Hersteller spricht selber von spricht von 23,4 Grad, über 20 Grad. Und es verspricht vor allem auch die Lebensdauer zu verlängern von Speichermodulen. Der Hersteller wiederum selber spricht von Verdreifachung der Lebensdauer. Das wiederum vor dem aktuellen Price and Shortage-Hintergrund ist durchaus erwähnenswert.
Wobei ich mich jetzt frage, wie. Gut, wenn es zu heiß wird.
Kaufst jetzt einmal und hab's drei Jahre länger.
Wenn es zu heiß wird, natürlich schon, aber so viel Speicher habe ich in meiner Karriere nie ausfallen sehen.
Ich glaube, das nimmst du auch für Rechner.
Ach so.
Das war jetzt kein Speicher, Entschuldigung. Mein Fehler.
Ja, steht hier.
Ja.
Verspricht die Lebensdauer von Speichermodulen zu verdreifachen.
Ja, aber die haben ja auch mittlerweile kleine Recheneinheiten drauf und CPUs und so und Gedöns. Und das wird ja, prinzipiell immer heißer in den Geräten.
Ja,
das stimmt. Und normalerweise tackerst du ja bis jetzt Kühlung nur auf die CPUs und nicht auf die Speicher. Aber mit der steigenden Densität werden auch die Speicher heißer.
Dich doch mal nicht.
Aber hallo. Nein?
Ich habe jetzt was gesehen mit wassergekühltem. Wassergekühltes Flash oder DRAM?
Ja.
Ja, das existiert.
Natürlich. Und die bauen die Hardware dazu.
Ja.
Auch da werden wir vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Es scheint Fragen zu geben. Ja, zusammenfassend, Speichermarkt auch 2026 nicht einfach nur größer, schneller, weiter, sondern deutlich spezialisierter. Also da werden wir noch einiges an Entwicklung sehen, was so ein bisschen ähnlich wie bei den, ne? Wir hatten es gerade bei den CPUs, die Standard-CPU, Server-CPU ist tot. Es gibt jetzt TPUs und whatever. Und das werden wir bei Speichern auch sehen, dass Speicher sich zunehmend spezialisieren auf bestimmte Anwendungsfälle und sowohl im Memory als auch im Speicher, Storage-Bedarf.
Was ist für den Endkunden nicht einfacher macht, weil du dann eben sehr wohl überlegen musst, na jetzt, bis du kaufst einfach Speicher, fertig.
Es ist richtig,
ich brauche irgendwie, ich brauche viel Hauptspeicher, ich kaufe Speicher. Den schnellsten, wo gibt. Und jetzt muss ich mir dann vielleicht überlegen, so, wozu brauche ich den? Will ich Training machen? Will ich Inference machen? Ist es eine Datenbank? Ist es ein virtuell Desktop Landschaft? Und dann den passenden Speicher. Und das heißt dann aber in Fortführung auch, dass Systeme, die zum Beispiel dann irgendwie bei dem einen ausgemustert werden oder zu viel sind, woanders nicht mehr so ohne weiteres benutzt werden können.
Der Gebrauchtfischmarkt wird.
Weil sie die falschen Komponenten drin haben oder die ungeeigneten. Ja,
der Gebrauchtfischmarkt wird stinkender, weil die Gebrauchtfische länger liegen. Das ist eine interessante Diskussion. Zumal ganz, ganz viele Firmen mit diesen schnelleren technologischen Entwicklungszyklen sowieso nicht, meine These, nicht mehr mithalten können. Also ganz, ganz viele Firmen werden sich langfristig wirklich überlegen müssen, auf Partner zu vertrauen und Dinge einzukaufen und IT nicht mehr selber zu betreiben. Weil das kannst du nicht mehr.
Ja, das sind wir zum großen Teil jetzt schon. Ja. Das ist ein der Erfolgsgeheimnisse von Cloud Computing vor 20 Jahren.
Ja. Und du wirst aber, das wird im für den Mittelstand und für eben auch nochmal vor dem DSGVO-Hintergrund, werden diese Dinge speziell für MSPs immer wichtiger. Und die werden weniger zu Resellern von Herstellerlösungen, sondern die werden immer, immer mehr zu Providern eigener Lösungen. Branchenspezifischer, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das wäre auch nochmal ein eigener Explorer. Und da würde ich dann auch gerne meinen Kollegen Martin dazu holen, der den nicht den Gebrauchtfischmarkt, der den MSP-Markt sehr viel besser kennt, als ich das tue. Ich habe noch was Skurriles für euch zum Schluss. Das wird euch nochmal so, die 10 Nägel, die jetzt noch drin sind, die werden jetzt absolut Weltrekorde im Weitsprung erreichen. Es gibt in New York ein KI-Startup. Gut, es gibt viele KI-Startups, aber dieses hat wirklich meine Aufmerksamkeit erregt. Dieses Startup heißt Shift. Die bieten kostenlose professionelle Hausreinigung an, und zwar für Privathaushalte. Finde ich erstmal eine ziemlich geile Sache, deswegen bin ich da auch hängen geblieben an der Starkzeile. Aber ihr müsst dafür mit euren Daten bezahlen. Also, wenn die zu euch kommen zum Putzen, das sind erstmal ganz normale Menschen, die so richtig putzen, wie Menschen das tun, mit Putzmitteln und Schrubbern und Besen und Tüchern. Die haben Kameras auf dem Kopf und die filmen die ganze Zeit, was sie tun, wie sie es tun, in eurer Wohnung und senden die Daten nach Hause an die KI, wenn ihr dieses Angebot annehmt. Damit werden die Modelle trainiert, die künftige Haushaltsroboter trainieren sollen. Also, genau. Sprich, wenn ihr irgendwann mal so einen kleinen Service-Roboter bei euch zu Hause habt mit zwei Beinen und zwei Armen, der eure Putzhilfe ersetzen soll, die gerade mal wieder krank ist oder ein Baby gekriegt hat, keine Ahnung, dann wird dieser Roboter mit euren Daten trainiert sein. Sie werben damit, keine Angst zu haben, je messier, desto besser, also je verwahrloster euer Haushalt ist, desto größer die Herausforderung für den Menschen, desto besser der Lerneffekt für die KI und desto zuverlässiger nachher der Haushaltsroboter. Ja, so viel zum Geschäftsmodell von Shift. Jetzt.
Man kann übrigens das nur einmal anfordern. Die kommen nicht regelmäßig zum Putzen. Die kommen nur genau einmal.
Kommen sie, ja? Hast du ja nachgelesen?
Oh, verdammt, ich habe das in einem anderen Podcast ja gehört kürzlich.
Naja, das reicht ja eigentlich auch, weil jetzt kommen wir zum springenden Punkt der Kernaussage. Ein sauberes Zuhause im Tausch gegen Live-Einblicke in deine Wohnung, inklusive nicht vorhandene Sicherheitsmaßnahmen und potenzielles Diebesgut. Was soll da schon groß schiefgehen? Entschuldigung. Ja, einmal reicht. Es gibt ja kaum Datenschutzvorfälle und Leaks und whatever.
Das ist halt natürlich angeblich anonymisiert und bla bla whatever. Ich behaupte heute, trotzdem werden die irgendwie Geolocation mit dabei haben im Datensatz, vielleicht nicht auswerten.
Die müssen wissen, wo sie hin.
Und sowas könnte ja auch irgendwie abhanden kommen. Ne? Irgendwie genau. Daten, die erhoben werden, die können auch abhanden kommen. Und die Vergangenheit zeigt, dass sie das auch tun.
Absolut. Und ich meine, selbst wenn es anonymisiert ist, jetzt stellt euch mal so einen Menschen vor, der mit einer Kamera am Kopf zu euch kommt. Selbst wenn der das Ding erst an der Wohnungstür einschaltet, der guckt aus dem Fenster raus. Ich weiß hundertprozentig, wo deine Wohnung ist.
Ja, das ist nächste.
Und irgendwo haben die eine Datenbank, wo sie erfassen, wo diese Menschen hingeschickt werden. Und das zu korrelieren, ist das Leichteste für eine KI.
Ich vermute, du wirst auch, also wenn ich sowas machen würde, mir wäre die Wohngegend egal, aber wahrscheinlich würde ich unterscheiden, ob das jetzt irgendwie ein, jetzt ohne soziale Schichten zu werten, aber ob das jetzt ein Haushalt ist von einer alleinerziehenden Mutter oder von einem Akademikerpärchen, das irgendwie so gut wie zu Hause ist, weil da ist natürlich auch die Art und Weise der Tätigkeiten eine andere und das möchte ich vielleicht wissen, um dann meinen Putzroboter passend zu sich irgendwie Presets zu machen oder irgendwie sowas.
Du hast eine gewisse Demografie. Auf jeden Fall lässt es Rückschlüsse zu für nicht nur Daten.
Zwischen Studentenbude und irgendwie einem Rentner.
Also die Zielgruppe sind jetzt plötzlich nicht nur Datendiebe, sondern auch wirklich physische Diebe. So, das war Mein Wort zum Sonntag. Ich habe fertig. Silizium ist auch schon wieder leer.
Gut, dann machen wir den Deckel zu.
Machen wir zu. Für das heute. War Data Express Episode 66. Ein Podcast, ein sehr langer, mal wieder mit Kerstin und Wolfgang. Produziert von Data Disrupted. Und lest Artikel von mir und anderen namhaften Autoren auf Computing Deutschland, hört mehr Podcasts mit Wolfgang Bauer. Data Explorer, Release Patch Repeat, RSS-Feed gibt's zum Podcast. Folgt uns auf Blue Sky, Mastodon, LinkedIn, Blue Sky, unterstützt uns mit Kaffee oder Tee oder kauft ein stylisches T-Shirt. Die Links gibt's alle in den Shownotes. Das war's von mir.
Und tschüss.